Ja, Facebook, das Buch des Glaubens. Unsere Idee ist, dass wir in diesen Wochen von jetzt bis Ostern an 12 Gottesdiensten 12 Bibeltexte hören, sehen, 12 Bibeltexte, die jeder oder jede Christin kennen sollte und die mit 12 ganz grundlegenden Glaubenserkenntnissen verbunden sind. Das Problem an einem Bibeltext, den jeder kennen sollte, ist aber, dass ihn die meisten kennen. Und deshalb hakt man ihn schnell ab, kenne ich schon. Was bekannt ist, löst keine große Überraschung aus. Das ist dann wie bei einem Witz, den man schon kennt, man lacht nicht mehr. Oder wenn, dann aus Höflichkeit. Es kann also passieren, dass uns so ein Text nur wenig berührt. Deshalb haben wir Ihnen die Geschichte jetzt ein bisschen anders erzählt. Aus der Sicht der beiden Jünger, Petrus und Andreas, die auch schon irgendwie meinten, alles genau zu wissen, was Jesus da macht. Die Speisung der 5000. Dabei hat es diese Geschichte von der Speisung der 5000 wirklich in sich. Allein schon die Dimension. Wir kochen hier in Apostel nach dem Punkt 11 manchmal so für 100 bis 150 Menschen. Und das ist wirklich eine klasse Leistung. Da steckt viel Arbeit dahinter, viel Liebe. Das alles muss zubereitet werden. Aber versuchen Sie das mal für 5000 und das ohne Großküchenequipment. Ich möchte Ihnen erzählen, wie es zu diesem Küchenexperiment von Jesus gekommen ist und was das wirklich herausragend Besondere daran ist. Alles nahm seinen Anfang in Nazareth, in einem kleinen Ort in den Hügeln Galiläas. Dort wuchs Jesus auf. Zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern, von Beruf war er Bauhandwerker, heißt es in der Bibel. Das wird dort aber nicht näher erklärt, auch wenn Martin Luther es als Zimmermann übersetzt. Ungefähr 7 Kilometer von Nazareth entfernt liegt der Ort Zippori, in dem sich der König von Galiläa, Herodes Antipas, einen großen Palast bauen ließ. Da gab es genügend Arbeit für alle Arten von Bauleuten. Einiges spricht dafür, dass Jesus dort gearbeitet hat. Denn in Nazareth gab es damals nicht viel zu tun. Da lebten gerade mal ungefähr 400 Menschen. Und obwohl er Handwerker war, fing Jesus schon früh an, zu Hause in Nazareth vor möglichst vielen Leuten vom Reich Gottes zu sprechen. Und das erregte einiges Aufsehen. Das wird im Markus-Evangelium, besonders im 6. Kapitel, beschrieben. Dieses Kapitel hat es sowieso in sich. Denn etwas weiter hinten folgt dann die Erzählung von der Speisung der 5000. Was bis dahin geschieht, das hängt alles eng zusammen. Aber erstmal zurück nach Nazareth und zu den Bergen Galiläas. Jesus sprach vom Reich Gottes und die Leute fragten sich, woher hat er das denn? Das ist doch Marias Sohn, der Bauhandwerker. Einige fanden ihn anmaßend, denn vom Reich Gottes zu reden, das war Sache der Pharisäer oder der Rabbis. Seiner Mutter Maria war das alles sehr peinlich. Jetzt kommt ein wörtliches Zitat aus der Bibel. Sie schickte ihre anderen Söhne los und sagte zu ihnen, holt ihn zurück, er spinnt. Und Jesus stellt etwas genervt fest. Nirgends gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und zu Hause. Und interessanterweise steht da noch ein Zusatz. Und er konnte dort keine einzige Tat tun, also kein Wunder vollbringen. Das geht offenbar nicht, wenn ihm niemand vertraut. Also zieht Jesus weg. Von Nazareth führt ein Weg an den See Genezareth, vorbei an Zippori, an Kana und Lavi, dann geht es nördlich um einen Berg herum, der die Hörner von Hittim heißt, wo ein gutes Jahrtausend später das Kreuzfahrerheer vernichtend geschlagen wurde. Und schließlich führt der Weg auf der Römerstraße 7 durch das Taubental hindurch an den See. Das Taubental können Sie da sehen in der Mitte. Jesus ging an das Nordufer des Sees bis zur wichtigen Grenzstadt Kapernaum. Dort berief er seine ersten Jünger, allen voran Petrus. Petrus war verheiratet und lebte mit seiner Familie und einigen Verwandten im Haus seiner Schwiegermutter. Dieses Haus der Schwiegermutter des Petrus, wurde später zu so einer Art Hauptquartier für Jesus und seine Jünger. Wenn es in der Bibel heißt, er war wieder zu Hause, dann ist dieses Haus gemeint, dessen Reste man heute noch sehen kann. Am See predigte Jesus weiter vom Reich Gottes und rief die Menschen zur Umkehr auf, kehrt um zu Gott. Das machte er aber relativ vorsichtig. Denn weiter unten am südöstlichen Ufer des Sees lag die Stadt Tiberias. Und dort lebte ein äußerst eifersüchtiger Herrscher, eben jener Herodes Antipas, der sein Land mit sehr repressiven Methoden regierte. Ebenfalls im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums wird berichtet, dass Herodes den berühmten Johannes, den Täufer, gefangen nehmen und köpfen ließ. Es waren also keine besonders guten Aussichten für Propheten damals. Antipas hatte überall seine Spione und Jesus hatte entsprechend wenig Interesse daran, übergroße Aufmerksamkeit zu erregen. Also predigte er anfangs eher in kleinerem Kreis. Und er heilte auch in diesem kleinen Kreis die Kranken. Und oft sagte er nach der Heilung, behalt das für euch, sagt es nicht weiter. Die Zeit für den großen Auftritt war einfach noch nicht gekommen. Aber dennoch bekamen natürlich immer mehr Menschen mit, dass da was lief. Und so kam es jetzt zur Speisung der 5000. Eigentlich wollte Jesus ein bisschen Pause machen und sich zurückziehen, aber dann kamen immer mehr Menschen zusammen, buchstäblich Tausende. Also begann Jesus mit einer langen Predigt, auch wenn sie nicht 3 Tage gedauert hat, aber es wurde Abend und die Leute bekamen so langsam Hunger. Die Jünger fragten ihn, was sollen wir denn machen? Und Jesus antwortet etwas lapidar, da steht wirklich so lapidar in der Bibel, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sie hatten 5 Brote und 2 Fische, die reichten sie rum und alle wurden satt. Das war das erste richtig große Wunder. Und es geschah vor aller Augen. Was Jesus machte und was er sprach, wurde öffentlich. Es war gewaltig. Die Menschen merkten, dass Jesus ein wirklich großer Prophet ist. Und den ersten wurde klar, dass er vielleicht sogar noch viel mehr ist. Ein paar von ihnen hatten so eine wirklich machtvolle Erkenntnis des Glaubens. Sie erkannten, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber auch die Spione von Herodes Antipas hatten eine Erkenntnis, nämlich die, dass Jesus ihrem König gefährlich werden könnte. Direkt nach der Erzählung von der Speisung der 5000 steht in der Bibel, Jesus und seine Jünger fuhren im Boot nach Bethsaida. Da steht da, wie so vieles, ganz beiläufig, ist aber eine wichtige Aussage. Bethsaida liegt nämlich nicht mehr in Galiläa, sondern auf dem Gebiet des 12-Städte-Bundes. Hier hatte Herodes Antipas keinen Zugriff mehr auf ihn. Die Fahrt dorthin war also so eine Art Flucht. Auch hier heilte Jesus die Menschen. Aber jetzt sagte er nicht mehr, behaltet es für euch und sagt es keinem weiter. Ganz im Gegenteil, jetzt sagte er, erzählt es allen, damit sie umkehren und an das Reich Gottes glauben. Im Gegensatz zu Galiläa war der 12-Städte-Bund nämlich ein relativ freies Land. Die Speisung der 5000 war das erste große und öffentliche Wunder, das Jesus tat. Und die ersten Menschen merkten, hier passiert etwas Großes, etwas ganz Besonderes. Und das traf ihr Herz. Ich erzähle Ihnen das alles jetzt so ausführlich, weil ich zeigen will, dass Jesus nicht von vornherein heilig oder gar göttlich war. Und wenn das doch war, hat es zunächst keiner gemerkt. Jesus wuchs ganz normal auf. Er hatte den üblichen Ärger mit seinen Eltern und seinen Geschwistern. Er musste auf politische Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Er hatte einen Alltag und er ging auf die Alltagssorgen der Menschen ein. Denn eine normalere Alltagssorge als die Frage, was gibt's heute zu essen, kann man sich ja kaum vorstellen. Deshalb also die Speisung der 5000. Und dennoch war genau dieses Essen der Moment, an dem vielen klar wurde, Jesus ist kein normaler Prophet, er ist viel mehr. Diese Erkenntnis ist kein frommes Gerede, sie ist eine Erkenntnis, die sie in ihrem Herzen spürten. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Gibt es in Ihrem Leben so einen Erkenntnispunkt? Also ein Ereignis, bei dem Ihnen mit einer gewissen Macht und Intensität sehr deutlich wurde, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass Gott da ist. Und dass das, was wir hier in der Kirche von ihm erzählen, nicht einfach nur frommes Gerede ist. Es gibt bestimmt einige unter uns, die so ein Erlebnis hatten, nachdem ihnen ganz klar war, Jesus ist hier und er ist wirklich Gottes Sohn. Und wenn Sie so ein Erlebnis hatten, dann kennen Sie vielleicht auch dieses Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist, davon zu reden. Denn diese Erlebnisse, die klingen für Außenstehende häufig ganz anders. Sie erkennen das Wunder nicht. Aber für mich hat sich gerade der Himmel aufgetan. Und das möchte ich mir nicht so gerne kaputt machen lassen von jemandem, der es nicht versteht. Es sind meistens nicht viele große Wunder, die man erlebt. Es sind nicht viele Ereignisse, die einen in einem Moment völlig umhauen und die gar keine andere Möglichkeit lassen als die Erkenntnis, er ist wirklich Gottes Sohn. Ganz im Gegenteil. Selbst bei der Speisung der 5000 war es so, dass es nicht für alle das große Wunder war. Nehmen wir zum Beispiel mal die Jünger. Wir haben eben im Theaterstück Andrea und Petrus gesehen. Hatten die es kapiert? Im Markus-Evangelium und immer noch im Kapitel 6 folgt gleich nach der Speisung der 5000 die Erzählung von Jesus, der seine Jünger vorausschickt, damit sie mit dem Boot über dem See fahren. Und er selbst kommt dann zu Fuß hinterher. Und die Jünger erschraken über die Maßen, heißt es. Denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, also angesichts der Speisung der 5000, sondern ihr Herz war verhärtet. Ihr Herz war verhärtet. Haben das vielleicht für einen Zaubertrick gehalten oder so. Das ist eine feste Redewendung bei Markus. Ihr Herz war verhärtet. Wenn das Herz zu hart ist, dann kann man Gott nicht erkennen. Und so ist das ganze Evangelium im Grunde der Versuch von Jesus, die Herzen seiner Jünger zu erreichen. Jesus spricht zu vielen Menschen, er heilt viele, er tut auch viele Wunder. Aber um niemanden hat er sich mehr gekümmert als um seine Jünger. Sie waren ständig bei ihm und er hat versucht, ihre Herzen zu erreichen. Und dann kommt sowas dabei raus. Es hat lange nicht geklappt. Ein ganzes Stück später, im 8. Kapitel, wirkt Jesus fast verzweifelt, als er sagt, versteht ihr es denn immer noch nicht? Habt ihr immer noch so ein verhärtetes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nichts? Habt ihr Ohren und hört nicht? Denkt doch mal dran, was war, als ich die 5 Brote brach und damit 5000 sättigte. Die Jünger waren offenbar ganz normale Menschen, so wie Sie und ich. Sie waren keine Heiligen in dem Sinne, dass sie sonderlich fromm oder verklärt durchs Leben gingen. Und bei diesen normalen Menschen brauchte Jesus seine ganze Kraft, seine ganze Energie und Geduld, um sie irgendwann mal davon zu überzeugen, dass die Wirklichkeit größer und gewaltiger ist als das nächste Essen. Etwas später im 8. Kapitel fragt Jesus seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Sie geben ihm verschiedene Antworten und Jesus fragt weiter, und was sagt ihr, wer ich bin? Und da antwortet Petrus, du bist Christus, der Sohn Gottes. Endlich hat Jesus gesagt, Halleluja. Endlich hat er das kapiert. Direkt danach faltet er ihn übrigens wieder zusammen, weil er nicht verstanden hat, was das bedeutet, dass Jesus der Messias ist und was damit zusammenhängt, das Kreuz und alles, was auf ihn zukommen wird. Die Jünger brauchten also wirklich lange für diese so grundlegende Erkenntnis des Glaubens, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich finde, das könnte ein gewisser Trost für uns sein, falls wir mit dieser Erkenntnis auch so unsere Probleme haben. Es scheint so zu sein, dass so ein Herz vorbereitet werden muss, um zu erkennen, wer Jesus ist und was das für uns bedeutet. Und diese Vorbereitung, die passiert nicht von alleine. Sie passiert auch nicht an besonders heiligen Orten oder zu besonders heiligen Zeiten, jedenfalls nicht nur. Die Vorbereitung unseres Herzens auf die Begegnung mit Jesus und die Erkenntnis, wer er wirklich ist, die geschieht in unserem ganz normalen Alltag. Sie geschieht jeden Tag, wenn wir ihm begegnen. Und am Ende bringt uns dann vermutlich die Summe der Dinge, die wir erlebt haben, zu unserer wichtigsten Glaubenserkenntnis. Also seine Spuren, die er in unserem Leben hinterlassen hat. Ich glaube, dass das größte Wunder, mit dem Jesus sich zeigt, seine Spuren in unserem Leben sind. Manchmal sind das große Ereignisse, die uns umhauen. Ich glaube aber, dass das eher selten ist. Jesus bereitet unser Herz eher langsam vor, aber stetig. Ich glaube, dass es deshalb für uns vor allem darum geht, diese Spuren Gottes zu erkennen. Erkennen Sie die Spuren Gottes in Ihrem Leben? Es wird mehr als genug davon geben. Gott versucht, unsere Herzen zu berühren. Sie sollen nicht länger verhärtet sein. Wenn Sie die Spuren Gottes in Ihrem Leben entdecken, dann wird auch die Erkenntnis wachsen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Und diese Erkenntnis, die ist dann ein Wunder. Und sie hat eine enorme Kraft. Ich möchte Sie deshalb einladen, auf Spurensuche zu gehen. Ich möchte Sie einladen, dass Sie während des folgenden Liedes ein bisschen in sich selbst schauen. Welche Spuren Gottes erkennen Sie in Ihrem Leben? Aber ich möchte Sie auch einladen, das nicht nur heute Abend zu machen, nicht nur jetzt. Es ist eine Alltagsaufgabe, Gottes Spuren zu erkennen, auch wenn man sie meistens erst im Rückblick sieht. Und deshalb ist Jesus auch der Alltagsretter. Amen.